Lieber Herr, wir stehen doch mit unserem Leben vor dir und du musst uns korrigieren. Auch an diesem Tag war viel falsch und wir haben viel Falsches getan, was auch vor dir Unrecht ist. Darum bring du uns wieder zurecht, dass wir deine Befehle verstehen, deinen Willen erkennen, auch über die Geschichte deines Volkes und über die Geschichte der Könige. Wir wollen dir an diesem Abend danken, auch für alle deine Bewahrung, deine Behütung, und ich bitten, dass du jetzt zu uns redest. Amen. Zweiten König 20. Bevor wir an diese Bibelabschnitte gehen, ist vielleicht noch einmal gut, uns auch bewusst zu machen, dass wir etwa über diese Zeit von dem König Hiskia sehr viel archäologisches Material haben. Man hat überhaupt die ganze israelitische Geschichte sehr restauriert und festgestellt mit einer ungeheuren Korrektheit. In der deutschen Theologie gibt es ja immer Theorien, die da sagen, dass er alles nicht ganz so gewesen, wie es in der Bibel steht. In der jüdischen Archäologie ist interessant, dass sie überhaupt die völlige Übereinstimmung sehen. Und die sitzen auch näher drauf. Von der Mosezeit angefangen. In der Hiskia-Zeit gibt es überhaupt keine Differenzen mehr. Es dreht sich eigentlich, wo die deutsche Theologie immer ihre Kritik hat. Das kennen Sie aus der Bibelkritik. Das ist beim Einzug des Volkes Israel nach Kanaan. Wir haben etwa hier Briefe, die der Kommandant von Lachisch geschrieben hat, aus der Zeit Sanheribs. Wir wissen genau, wie viele Städte belagert war, genau wie es hier in den Chronik- und Königsbüchern steht. Die Eroberung durch die Assyrer. Interessant, wie haben die Assyrer die Belagerung von Jerusalem dargestellt? Die Belagerung, die sie ja abbrechen mussten wegen dieser ausbrechenden Pest. In den Archiven der Assyrer, mit ihren Keilschriften, ist festgehalten, er belagerte die Stadt, er machte einen Ring um sie heraus und als der König einen Boten herausschickte, wurde er mit Schande wieder zurückgeschickt. Es ist aber kein Wort von der Eroberung Jerusalems drin. Also er hat nur noch so ruhmvoll erzählt aus seiner Herib, so wie er es überhaupt nur tun konnte. Wir haben dann ganz wichtige archäologische Ausgrabungen aus neuester Zeit in Jerusalem. Ist ja ein großer Teil der Altstadt nicht arabisch, sondern jüdisch. Der größte Teil der Altstadt ist jüdische Altstadt. Die Araber haben ja nur einen kleinen Teil der Altstadt. Das ist nicht richtig, weil man von der arabischen Altstadt redet. Und erst jetzt, wie 1967 die Juden zurückkamen, hat man in der jüdischen Altstadt wieder ausgegraben. Und da hat man die Mauer ausgegraben. Die sieht man jetzt groß freigelegt. Ist architektonisch sehr schön gemacht. Und das genau auch das hier erwähnt, dann aus 2. Chronik 33, aber aus 2. Chronik 32. Wenn Sie das vorne der Finger drin lassen, wir brauchen nachher die Königsbücher wieder. Aber 2. Chronik 32, Vers 5, Hiskia ward getrost und besserte alle Mauern aus, wo sie Lücken hatte, und führte Türme auf und baute draußen noch eine andere Mauer und befestigte den Milo an der Stadt Davids und machte viele Waffen und Schilde. Dann hat natürlich Hiskia noch eine Tat getan, für die er sehr berühmt ist. Das ist im 2. Chronik 32, im gleichen Kapitel, Vers 3. Er beriet sich mit seinen Obersten und Kriegshelden, ob man die Wasserquellen verdecken sollte, die draußen vor der Stadt waren, und sie stimmten ihm zu. Und es versammelte sich viel Volk, und sie verdeckten alle Quellen und den Bach, der durch die Erde geleitet wird. Was ist das? Das ist die Gihonquelle. Gihonquelle entspringt direkt unterhalb der alten Davidstadt im Tal. Da ist heute der Ort Siloa, ein sehr radikaler Palästinenserort. Das sind immer die alten Herde, wenn auch heute wahrscheinlich wieder dann so Bilder kommen im Fernsehen, dann ist meist Siloa, das sind so Steinewerfer. Da geht man besser in so heiße Tage nicht hin, deshalb Siloa. Das liegt aber abseits vom Tempel, gar nicht in dem Touristengebiet. Und da hat der Hiskia nun den Kanal graben lassen und hat dafür die alten Jebusiter-Kanäle benutzt, die einst vor der Eroberung von David schon im Berg bestanden sind, und hat in wenigen Monaten, das steht alles auch da drin, in wenigen Monaten haben die sich getroffen im Fels. Auf 1,5 Meter haben sie die Stimmen gehört. Man hat bis heute nie rausgebracht, warum sie so große Kurven machen. Wir werden, wenn es irgend geht, auch dieses Jahr hindurchgehen. Letztes Jahr sind wir durchgegangen, da war kein Wetter da. Und wenn wir am anderen Ende hinkamen, war das Tor abgeschlossen. Aber wir haben alle über die Mauer gehievt. Da muss man so hoch raus. War also gut, dass keiner abgestürzt ist. Es waren auch sehr schon jugendliche Kletterer dabei, die schon viel erlebt haben in ihrem Leben. Also, war aber schön. Und das ist der Gihon-Tunnel, der in den Teich Siloa mündet. Und der Teich Siloa, der war dann innerhalb der Stadt, und so hat er das abgedeckt gehabt und ist dann nur durch die Kanäle rein und hat so das Wasser gesichert gehabt. Dafür ist Hiskia berühmt. Diese Schrift, da war auch eine Tafel drin, die hat der Baurat Konrad Schick, ein schwäbischer Tüftler und Bestler, der nach Jerusalem ging mit dem, Sie erinnern sich an unsere Bibelwoche, an der Passionswoche, der mit dem Spittler draußen war in Jerusalem, mit den Schnellers und so weiter. Und der hat Buben, wahrscheinlich von der Schnellerschule gehabt, die haben im Teich Siloa gebadet. Und dann schreit einer, da hat's aber was gekritzelt. Der ist in den Tunnel rein und sah die. Und dann hat Schick die Tafel, hat sie, glaube auch der Erste, entziffert. Und die ist heute im türkischen Museum in Ankara oder Istanbul oder irgendwo so, weil das ja früher noch türkischer Besitz war. Der hat also Konrad Schick auch entdeckt, wo noch das festgehalten war von dem Bau von diesem Gihon-Tunnel. Etwa 712 Jahre vor Christi Geburt spielt das alles. So, jetzt aber genug der Archäologie. Wir kommen jetzt an das Kapitel 20. Ja, es ist auch bei mir so, dass es mir leid tut, wenn man die Bibel in so großen Abschnitten liest. Wir haben letztes Mal eigentlich sehr das nur gestreift, das große Wunder, die Gebetserhörung. Wir haben noch gehabt, wie der Hiskia in den Tempel hinaufgeht und den Brief ausbreitet vor Gott. Das heißt, beste Beispiel zum Sonntag, Rogate, was beten heißt, das Herz vor Gott ausschütten und die Not einfach Gott nennen, die ganz alltäglichen Dinge. Und dann hat der Jesaja das Wort Gottes dem Hiskia überbracht, Gott hört dein Gebet. Und die Jungfrau, Kapitel 19, Vers 21, die Jungfrau, die Tochter Zion, verachtet dich und spottet deiner. Gegen wen? Gegen Assyrien. Wir sollten kühn und mutig auftreten, nicht ängstigen lassen durch alle Attacken von allen Mächtigen der Welt. Die Tochter Jerusalem schüttelt ihr Haupt hinter dir her, gegen Assyrien. Sie wissen noch die peinliche Situation, als der Rabschake die Mauer heraufbrüllte und sagt, ihr müsst ja bald euren eigenen Mist fressen, und wenn ich dir die Pferde gebe, du hast ja nicht mal die Soldaten zum draufsitzen, und der König sagt, bitte red doch nicht in Hebräisch. Sie wissen noch. Da war alles so verzweifelt. Und jetzt sagt der Prophet Gottes, Gott lässt sich nicht spotten. Und wir dürfen auch diesen Schutz immer so für unsere Dienste und für unsere Wege, die wir im Auftrag und im Namen Gottes gehen, so in Anspruch nehmen. Das ist, was der Herr gegen ihn geredet hat. Wen hast du gehöhnt und gelästert? Über wen hast du deine Stimme erhoben? Du hast deine Augen erhoben wider den Heiligen Israels. Darum ist so wichtig, dass wir unsere Dienste so tun in Übereinstimmung mit den Befehlen Gottes. Die Assyrer müssen sich zurückziehen, weil eine Pest ausbricht im Lager der Assyrer. Das ist dann im Vers 35 beschrieben. Und der Engel des Herrn schlug im Lager von Assyrien 185.000 Mann. Und als man sich früh am Morgen aufmachte, siehe, da lag alles voller Leichen. So brach Sanherib, der König von Assyrien, auf und zog ab, kehrte um und blieb zu Ninive. Eine Pest ist natürlich eine Katastrophe für ein Militär, das angewiesen ist im Zelt, gar keine Quarantänemöglichkeit hat. In dem Augenblick war der Feldzug zu Ende. Gott weiß, viel tausend Weisen zu retten aus der Not. Schön, wie das Jesaja noch sagt, wie dann wieder die Weinberge angebaut werden können. Gott noch einmal eine Zeit schenkt des Friedens, um des Berges Zion willen. Diese Geschichte ist mir besonders lieb. Ich habe auch einmal drüber gepredigt und es wäre wirklich sinnvoll gewesen. Wir hätten das auch in einer ganzen Bibelstunde für uns betrachtet. Aber ich denke, Sie nehmen sich dann auch Zeit und lesen diese Geschichten noch. Mir war ja wichtig, dass Sie wieder Freude an den Königsbüchern bekommen und auch in den ganzen Zusammenhängen und erst merken, wie aktuell das ist und wie gerade das auch das Neue Testament erst auslegt. Warum hat Gott noch einmal Israel geholfen, also Juda, um Davids Willen? Das wird extra eines nochmal erwähnt im Vers 34, Kapitel 19. Ich will diese Stadt beschirmen, dass ich sie errette um meinetwillen und um meines Knechtes David willen. Ja, warum denn wegen David? Weil Gott es dem David versprochen hat, ich will dein Haus bestätigen. Und Gott löst sein Wort ein. Gott erfüllt seine Verheißung und das ist in der Bibel ganz fest. Und die Bibel ist nicht irgendwie ein Buch, das eben zusammengeschrieben wurde von ein paar Leuten, die religiösen Ergüsse hier niederschreiben, sondern Gott redet seine Zusagen, die gültig sind und seine Zusagen war, dass er den Berg Zion beschirmt. Wir haben ja dann erst durch das Kommen Jesu erfahren, dass die Erfüllung des Königsamtes des Davidssohns in Jesus sich erst richtig erfüllt. Und wenn wir Himmelfahrt feiern, dann ist uns dies so wichtig, dass er König ist über die ganze Welt und der Sohn Davids ist. Und dass die Verheißungen Davids hier sich erfüllen, in alle Ewigkeit soll er König sein. Es liegt ganz nah beieinander Hilfe und Not, auch in ihrem Leben. Man hat Gebetserhörungen, Wunder Gottes, massivster Art. Plötzlich erlebt man, wie Gott einem Dinge gelingen lässt, was man nicht mehr für möglich gehalten hat. Auch Wunder der Heilung und der Genesung. Haben wir ja oft drüber gesprochen. Aber interessant, wenn man es biblisch betrachtet, liegt beides ganz nah beieinander. Auf der einen Seite erlebte Wunder und gleich drauf wieder neue Not. Das ist einfach das Wesen dieser Welt, dass man durch große Engpässe geht. So ging es auch bei Hiskia, Kapitel 20. Zu dieser Zeit wurde Hiskia todkrank. Und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, kam zu ihm und sprach zu ihm, so spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Er aber wandte sein Antlitz zur Wand und betete zum Herrn und sprach, ach Herr, gedenke doch, dass ich vor dir in Treue und mit rechtschaffenem Herzen gewandelt bin und getan habe, was dir wohlgefällt. Und Hiskia weinte sehr. Die Krankheit ist ja die Urbedrohung unseres Lebens. Und da, wo uns Krankheit befällt und wir spüren, es ist jetzt ernst, ist dies ja ein Reden des Todes. Es ist schwer, dass wir alle so wenig miteinander über den Tod reden können. Das ist sicher eine Hilflosigkeit. Ich meine, immer wieder das Sterben in früheren Generationen spielte sich ab in Anwesenheit der ganzen Familie und Kinder haben in früher Jugend sich mit dem Sterben auseinandergesetzt. Heute tun wir das kaum mehr. Der Tod ist deshalb so schwer, weil er Endgültiges schafft. Und er ist die große Bedrohung. Wie will ich einmal sterben? Ich bin ja froh, dass ich eine lebendige Auferstehungshoffnung habe. Ohne Jesus, der das Grab gesprengt hat, habe ich keine Hoffnung. Und bei Hiskia kommt die ganze Not heraus. Er hat gerade die Hilfe Gottes so schön erfahren und jetzt ist der Tod krank. Und das ist so schön in der Bibel, dass sie jetzt nicht irgendwelche Helden schildert, sondern dass dieser Mann einfach zusammenbricht. Der Boden ist ihm unter den Füßen weggezogen. Das soll uns auch sehr sauer werden. Es wird keinen Menschen geben, der gerne stirbt. Das wäre unnatürlich. Und da ist irgendwo was krank, wenn einer sagt, ich möchte sterben. Das kann ja auch irgendwo eine Flucht sein, ein Spiel, Theater, eine Heulerei vor den Menschen. Sondern wir sind zum Leben geschaffen und wollen leben. Und er weinte sehr. Er dreht sich noch einmal zur Wand, als ihm Jesaja diese schreckliche Nachricht bringt, bestelle dein Haus. Das heißt, bestelle dein Haus, bring dir dein Leben in Ordnung. Dazu ist ja eine Vorbereitungszeit noch gut, dass man sich mit Menschen versöhnt, dass man Vergebung empfängt über unrechten Dingen und sich bereitet auf das Entgegengehen, dem Herrn entgegengehen. Und jetzt, wie er so betet. So merkwürdiges Gebet für uns klingt das eigentlich sehr selbstgerecht. Aber vielleicht sollen wir auch hier gar nichts Böses drin wittern. Er sagt ja nur, Herr, ich will doch dir dienen. Ich hätte dir so gern noch ein wenig länger mit meinem Leben gedient. Ist doch etwas Richtiges, wie wir es auch meinen. Und dann, als Jesaja noch nicht zum mittleren Hof hinausgegangen war, kam des Herrn Wort zu ihm, kehre um und sage Hiskia, dem Fürsten meines Volkes. So spricht der Herr, der Gott deines Vaters David, ich habe dein Gebet erhört und deine Tränen gesehen. Siehe, ich will dich gesund machen, am dritten Tag wirst du hinauf in das Haus des Herrn gehen. Und ich will 15 Jahre zu deinem Leben hinzutun und dich und diese Stadt erretten vor dem König von Assyrien und diese Stadt beschirmen um meinetwillen und um meines Knechtes David willen. Und Jesaja sprach, bringt her ein Pflaster von Feigen, und als sie das brachten, legten sie es auf das Geschwür, und er wurde gesund. Gott kann Wunder tun. Und er benützt dazu seine Knechte. Aber immer wenn Wunder geschehen, sind es nicht die heilenden Hände der Diener, sondern es ist immer Gottes Wunder. Und auch hier wieder interessant, es geschieht durchs Gebet. Es bewegt ja heute viel, ob ich nicht hier oder dort zu einem Wunderheiler muss. Ich wollte keine Wunder sehen, wenn sie nicht durchs Gebet von Gott selbst kommen. Sonst hätte ich viel zu viel Sorge, da seien irgendwelche magischen Dinge im Spiel. Gott kann seine Wunder auch tun durch den Glauben seiner Diener und durch den Glauben der Betroffenen. 15 Jahre soll ihm noch zugesetzt werden. Wir brauchen jetzt die Geschichte nicht wieder zu lesen. Die müssen Sie für sich selber in Ruhe noch einmal lesen, wie der Hiskia selber sagt, ich glaube das nicht. Er war ja ein Realist und der Zweifel ist so uralt. Das ist also über 2000 Jahre, das ist über 2700 Jahre her, dass der so kritisch sagt, das gibt's nicht, dass ich noch einmal gesund werde. Und dann sagt er, ich möchte ein Zeichen haben, ein Beweis heißt doch das Zeichen. Ich möchte was man wirklich, etwas Irreales. Und dann sagt er, ja, was kann man denn machen? Und dann sagt er, dass in der Sonnenuhr der Zeiger rückwärts geht, also vorwärts geht. Es könnte ja durch irgendwas anderes rückwärts geht. In der Sonnenuhr, das ist ja fest, der Stab und die Sonne läuft auch. Und dann sagt Gott, ich kann dir auch das schenken. Vers 11, da rief der Prophet Jesaja den Herrn an und der Herr ließ den Schatten an der Sonnenuhr des Ahas 10 Striche zurückgehen, die er vorwärts gegangen war. Wir sind ein ungläubiges Geschlecht, wir brauchen immer irgendwas Verrücktes und das glauben wir dann, wenn das ganz komisch passiert. Und dem rennt man nach, aber Gott hat ja immer das kritisiert. Und bei Jesus finden wir auch, wenn ihr nur Zeichen und Wunder seht, ihr glaubt nur, wenn ihr Zeichen und Wunder seht. Und das sollten wir gar nicht auf diese Zeichen und Wunder so viel achten, sondern Gott tut das nach seinem Wort, bestätigt er es und erfüllt es. Wir hätten jetzt hier viel zu sagen über unsere Krankheitsnöte. Für uns ist ganz wichtig, in der Krankheit zu beten mit den Kranken, über den Kranken zu beten. Ich glaube, die Ortsbestimmung ist gar nicht so wichtig. Das kommt eben davon her, dass die früher auf dem Boden, auf der Matratze gelegen sind und dann kamen die und beteten über ihnen. Aber wir können das auch gern machen, wenn es einem wichtig ist, dass die gefalteten Hände über dem Kopf eines Kranken sind. Auch das ist gar nicht schlimm. Auch ist alles schön, was Jakobus schreibt. Auch wenn einer sagt, ich möchte noch mit Öl gesalbt sein, dann dürfen sie auch das tun. Ich würde nie meinen, dass man da etwas Falsches macht, wenn man sich ganz wörtlich an die biblischen Ordnungen hält. Was ich nicht verstehe, ist, dass so viele Kranke nicht unsere Gebetsgemeinschaften benutzen. Also, weil wir waren gerade wieder zusammen und das ist auch so schön, wenn wir persönliche Berufsnöte und andere Schwierigkeiten dort auch besprechen können. Auch Dinge der Krankheit. Und wir sind kleine Gruppen, gerade deshalb, weil man sagt, man möchte ja nicht in die große Glocke hängen und man möchte nicht über alles reden. Und dann ist schön, dass man das sagen kann. Wenn man sagt, ich muss nächste Woche ins Krankenhaus und dann beten wir doch hier über unseren Kranken. Denn das ist ja wichtig, dass einer nicht in der Menschenhände ausgeliefert liegt, sondern unter den fürsorgenden Händen Gottes und Gott die Hände der Ärzte führt. Die Krankheiten sind zur Verherrlichung Gottes da. Es ist falsch, wenn heute Leute behaupten, dass Gläubige nicht krank werden. Das kann man ganz leicht aus der Bibel widerlegen. Wenn sie das hören, dann müssen sie gleich widersprechen. Es ist ganz merkwürdig. Da wird die Bibel allerdings oft sehr kurz ausgelegt. Etwa, wenn das Wort kommt, der heilt alle deine Gebrechen. Darüber kann man reden, aber es ist immer so gewesen, dass auch ein Apostel Paulus sehr viel Krankheit hat und die Krankheit zur Bewährung unseres Glaubens mit dazugehört. Aber dass Gott auch viele Wunder tut, das erleben wir in der Gemeinde. Wir erleben aber allerdings auch, dass genau zur gleichen Zeit er bei anderen dieses erbetene Wunder nicht tut. Und darum kann man eben nicht nur einseitig von dem reden. Aber gerade auch, wir erleben sehr viele Dinge und sind immer wieder überwältigt. Aber wir sind auch oft sehr traurig, wenn Gott Menschen nicht herausholt aus der Krankheit. Sie haben das ja auch immer wieder verfolgt. Wenn das kleine Kind von Daniels gestorben ist, da wird man einfach auch nicht damit fertig, weil das eine Störung dieser Welt ist. Nur Tod ist der letzte Feind, der überwunden wird. Und so haben wir ja viel miteinander erlebt. Und das ist der Grund, warum wir mit diesen Stimmen des Jubelns und des Schreiens nicht mitmachen können. Es ist ja ganz interessant, dass auch bei den Heilungsevangelisten, auch bei dem Bonnkürter, so wie jetzt wieder, das gar nicht möglich war. Er hat ja angekündigt, er wird ganz viele Heilungsberichte geben und er hat es dann bleiben lassen in seiner Zeitschrift. Ich denke, immer wieder in unserer Mitte geschehen viel spektakulärere Dinge, aber sie eignen sich nicht zur Demonstration. Sie eignen sich nur zum Lobpreis. Und auch die Wunder, die wir in der Gemeinde immer wieder erleben, sind so groß und so gewaltig. Das müsste man niederschreiben, wie das noch war damals bei der Baugenehmigung für den Dobelgarten. Das war doch gerade die letzten Wochen vor dem Wald. Ein Jahr sind wir da gehockt. Das war ich auf den Ämtern. Und wenn ich mal klein beigebe, die ließen sich nicht bewegen. Da habe ich gesagt, ja, der Bürgermeister Bruckmann, das ist ein Kind unserer Gemeinde. Und blub, der Bürgermeister Bruckmann, ich kann nichts tun. Sie müssen eben ihre Sachen umstellen und sie dürfen eben da oben nicht das machen. Das kann doch nicht wahr sein. Keiner hilft einem. Und Gott hat es am Ende möglich gemacht. Sie müssen immer wieder erleben, dass Gott seine Wunder so setzt, dass einem die Sprache wegbleibt. Und es sind Gebetserhörungen. So war es, als wir die ersten Räume unten umgebaut haben und da im Gemeindehaus und kein Geld hatten. Und alles, wie es Gott immer wieder gefügt hat, wie wir Wohnungen gesucht haben für Mitarbeiter und wie das alles ging. Und auch mit unseren Werken haben wir das so erlebt. Hilfe für Brüder und christliche Fachkräfte. Die Dinge, die Engpässe sind dazu da, dass Gott verherrlicht wird in diesen Nöten. Darum wollen wir darauf achten. Und jetzt kommt eine weitere Geschichte, die noch wichtig ist. Ist immer natürlich die Frage, ob diese Bibelstunde sie zu arg, zu vielerlei reinbringt. Ich habe ja gemeint, wir machen das jetzt einmal ein Stück weit durch und machen dann wieder gründliche Bibelarbeiten, diese Abläufe auch zu verstehen. Noch die letzte Hiskia-Geschichte. Aber es ist natürlich immer Frage, ob das richtig ist. Man könnte über den Hiskia ein halbes Jahr machen. Da steht ja im Jesaja-Buch noch einmal das Gleiche. Da steht auch bei Ihnen oben drüber, Kapitel 20, Jesaja 38, 1 bis 8. Das ist die ganze Geschichte der Krankheit noch mal drin von Hiskia. Und das Schöne, da ist das Gebet von Hiskia drin, das er gebetet hat in seiner schweren Krankheit. Das ist ein ganz unwahrscheinlich schönes Gebet. Wo er noch einmal beschreibt, ich will doch leben. Und da gebraucht er ganz herrliche Bilder. Der Faden ist abgeschnitten beim Weben. Das Sterben. Wie ein schöner bunter Teppich ist mein Leben. Und jetzt der Faden abgeschnitten. Oder? Das Zelt ist vom Sturm verwüstet. Stell dir mal vor, auf Camping und da kommt der Hurrikan und dann bläst doch alles weg. Die Pflöcke sind ausgerissen. So ist das Sterben. Ich bin ausgerissen. War gerade noch so schön, saß man zusammen vor dem Zelt. Ist alles abgerissen. Oder sagt er, wie wenn der Löwe meine Knochen zermalmt. Also das müssen sie auch vielleicht den Kranken einmal geben, weil da so viel drin ist. Und dann sagt er, du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe. Wenn heute auch gerade immer wieder man in der Öffentlichkeit hört, die wollen ja nur Seelentrost geben, denke ich, ja, das ist das Größte. Für die Seele, die so schreckliche Depressionen durchmacht. Wer mal was weiß von seelischen Nöten. Wenn man die überhaupt noch trösten kann, dass ich in der großen Not, wenn ich spüre, jetzt bricht mein ganzes Leben zusammen, da sagt der Hiskia, du gibst mir Seelentrost. Du hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass ich nicht verdürbe. Denn du wirst meine Sünden hinter dich zurück. In der Vergebung meiner Schuld erfahre ich erst ewiges Leben und bin geborgen. Also es würde einen locken, jetzt eine Bibelarbeit über dieses schöne Gebet zu machen, aber wir wollen das noch mit der Gesandtschaft des Königs von Babel heute Abend ansehen. Hiskia war ein großer Mann, wichtiger Mann, aber er hat auch Fehler gemacht. Und vielleicht erkläre ich Ihnen kurz, um was es sich handelt. Es geht jetzt um einen König, Merodach Baladan, der Sohn Baladans, des Königs von Babel. Das ist ein bisschen schwierig zu verstehen, diese mächtigen Reiche des Nahen Osten. Da müssen wir eine Karte haben, nur einmal zu sehen. Israel war ja immer der Zankapfel zwischen den Mächten der Umgebung. Da ist im Süden Ägypten, das kennen Sie. Und im Osten, im Zweistromland, ist es Assyrien, Ninive. Assyrien hat ja das Nordreich ausgelöscht. Assyrien, das war der Sanherib. Und jetzt kommt etwas Interessantes. Wir brauchen jetzt die Geschichte gar nicht ganz verstehen, aber es macht einem auch mal wieder Spaß, in irgendeinem Lexikon wieder über so Sachen oder im alten Geschichtsbuch nachzulesen. Man hat das ja alles ausgegraben. Sie können das in den Museen besichtigen, im Berliner Museum und so weiter, weil die deutschen Archäologen da so viel gearbeitet haben. Babel ist in dieser Zeit erstarkt und steht kurz davor, das Assyrische Reich zu erobern. Assyrien war ja gerade die Macht, die Jerusalem belagert hatte. Assyrien war der Sanherib. Und jetzt sehen wir wieder auch, dass der Hiskia Oberschlaule war, sagen wir Schwaben. Und gesagt hat, ich kann mich doch in die große Weltpolitik einmischen, jetzt machen wir was ganz Cleveres. Wir verbünden uns mit den Babyloniern, denn die werden sicher die, die die Assyrer auch noch bekämpfen. Das war also ganz taktische Weltpolitik. Und Gott liebt das nie bei seinen Leuten, weil er nicht die Welt braucht. Und vor allem nicht die gottlose Welt, um seine Wunder durchzuführen. Und das ist der Grund, warum der so eine Kritik findet. Wir sehen in der Zeit Hiskias zwei Mächte, mit denen Juda und Jerusalem immer wieder gespielt hat. Das eine, das war Babel, und das andere war Ägypten. Warum war das so schlimm? Weil doch die Babylonier nachher die sein werden, die Jerusalem kaputt machen. Babylonier sind's doch. So war es doch schon mit Assyrien, dass die da im Norden dieses falsche Spiel gemacht haben. Und damit zerstören sie nur die Sache Gottes. Gott braucht keine fremden Hilfsmittel. Und das möchte ich aus der Bibel nehmen. Ich möchte nicht sagen, ach, das ist doch das kleinere Übel und man muss eben auch gucken, dass man auch Gott nachhilft. Das will er nicht haben. Wenn er hilft, dann kann er es aus der ganzen Schwachheit tun. Und es gibt viele Punkte, wo man dann sagt, ja, aber ist es nicht so, dass man sich besser auf den Staat stützt oder dass man hier auch mit Ungläubigen was... Nein, nein, wenn es um Gottes Sache geht, dann braucht er gar keinen Schutz. Das war eine Frage, wenn es bei Missionaren in einer Gefährdung darum geht, ob sie nicht doch auch eine Waffe tragen. Nein, geht nicht. Ihr müsst euch auf den Herrn verlassen und nicht auf irgendwelche zweideutigen weltlichen Mittel. Aber das hat viele praktische Auswirkungen auch für Sie. Der König von Babel seinerseits war interessiert, eine Bündnispolitik zu treiben mit Mächten, die ihm helfen könnten, zu erstarken. Und er sandte eine Delegation nach Jerusalem und der Hiskia hat sie freudig aufgenommen. Er hat ihnen alles gezeigt, das machen sie ja auch so, wenn sie eine neue Wohnung haben, sagen, ich muss auch noch mal Bad angucken, mein neuer Mikrowellenherd und meine Beleuchtung, ich habe so eine tolle Garagentür da, die automatisch mit dem Funkgerät aufgeht und so. Also es war nicht bloß, dass er alles seinen Luxus gezeigt hat, sondern er hat ihnen auch sein Schatzhaus gezeigt. Warum hat er denn das Schatzhaus gezeigt? Weil er sagen wollte, ich bin kein kleiner König. Er hat ihm seine Konten gezeigt. Das war doch Schatz, was er gesagt hat. Also wenn es darum geht, ich kann auch Armeen auf die Vereine stellen. Da wurde also ganz hart Machtpolitik getrieben. Und Gott will davon nichts wissen. Auf die Knie beten kann, das ist Machtpolitik. Aber nicht, wenn man die Schatzhäuser öffnet. Der Jesaja kam zu diesem Hiskia und sagt, was haben diese Leute gesagt, warum sind sie gekommen? Und der Hiskia sagt, ah doch, das habe ich alles gemacht. Und Jesaja, der Prophet, sagt, höre des Herrn Wort. Es wird alles nach Babel weggeführt, du warst untreu. Hiskia war ganz zerbrochen über diesem vernichtenden Wort. Er sagt, das Wort, Vers 19, das Wort ist gut, das der Herr geredet hat durch dich, denn ich dachte, es wird doch Frieden und Sicherheit sein zu meinen Zeiten. Er spürt schon, Jerusalem zerbricht. Was aber mehr von Hiskia zu sagen ist und seine tapferen Taten und wie er den Teich und die Wasserleitung gebaut hat, das ist wieder der Gihon-Tunnel, durch die er Wasser in die Stadt geleitet hat, siehe, da steht geschrieben, der Chronik der Könige von Juda. Und Hiskia legte sich zu seinen Vätern. Er war der Letzte, der in der Königsgruft begraben wurde. Diese Gruft hat man noch nicht gefunden. Ich bin noch gespannt. Die Königsgräber, die man jetzt zeigt, das ist eine sehr eindrückliche Grabanlage, die hängen nicht mit den Königen unmittelbar zusammen. Man hat das oft gemeint, aber es ist nicht so. Die Königsgräber vermutet man noch in einem Ort, wahrscheinlich unterhalb des Tempels, in diesen unterirdischen Gängen. Die Juden haben ja wieder manches, sie verschwinden da nachts auch immer wieder drin, ganz unten in den Ausgrabungen. Und es ist auch noch nie veröffentlicht, was sie bis jetzt gefunden haben. Man vermutet, dass die strenggläubigen Juden heute schon unterhalb des Tempels beten. In den alten Wasserleitungen, die sie wieder restauriert haben. Und das wird natürlich auch sehr stillgehalten bei dem explosiven Verhältnis in Nahost. Sie gehen da rein, diesem großen Bogen, und verschwinden hinter einer großen Eisentür, die jedes Mal von einem Wärter wieder abgeschlossen wird. Aber das wissen wir alles nicht. Hiskia war der letzte König, der dort begraben wurde. Aber jetzt will ich Ihnen noch was sagen, bevor wir dann weitergehen zu Manasse. Wir hätten jetzt natürlich noch viel zu Hiskia zu sagen, weil uns der Prophet Jesaja in seinem Buch sehr viel sagt aus dieser Zeit. Zuerst sehen wir im Buch Jesaja sehr viel über die Propheten und über die Scheinheiligkeit der beamteten Diener damals, die sehr untreu Gott dienen. Wir sehen, dass es auch zur Zeit Hiskias nicht so war, dass wirklich die Menschen innerlich erneuert waren. Es war doch auch sehr viel eine formelle Frömmigkeit. Und gerade wenn Sie Jesaja lesen, sind Sie bestürzt. Also etwa das sind die ersten Kapitel, die gehen zurück auf das Jahr 701. Wir können sie genau datieren, wo es dann heißt, Israel ist wie eine Hütte im Gurkenfeld. Was ist denn das? Ja, wie so ein windschiefes Häusle, das gerade am Umstürzen ist. Wie eine Hütte im Gurkenfeld, das ist ein herrliches Bild. Aber erschüttern nicht. Der ganze Kopf ist wund. Wohin soll man noch schlagen? Das ist eigentlich alles schon über Jerusalem gekommen. Das war schon 701. 587 war dann Jerusalem erst erobert. Aber dort sind dann auch die Kapitel drin, wo der Prophet Jesaja warnt vor der Bündnispolitik mit Ägypten. Also es war offenbar damals zur Zeit von Hiskia eine doppelte Gefahr. Die Anbiederung mit den Babyloniern und die Anbiederung mit den Ägyptern. Vielleicht mit beiden, dass sie gesagt haben, wir können uns gegen Assyrien behaupten. Und da haben sie gleich wieder das Wunder abgeschwächt und gesagt, ja, wir müssen natürlich jetzt auch politisch das nochmal abdecken und dann kriegen wir das hin. Es ist ja bis in unsere Tage hinein so, dass Israel nie eine äußere Sicherheit kriegt. Das gibt es überhaupt nicht. In der ganzen Welt wird abgerüstet, bloß im Nahen Osten wird aufgerüstet. Die bauen die besten Raketen, die Superkanone. Ja, glaubt man nicht. Wegen diesem Volk der Juden. Und Israel kriegt keinen Bündnisgenossen. Und am Ende werden sich alle Völker abkehren, sind fast alle, die sich schon gegen Israel wenden. Und Amerika wird es eines Tages nach der Schrift auch noch tun. Und die Schlacht um Jerusalem wird beginnen. Steht im Prophetenwort. Aber dort im Jesaja-Buch, machen wir weiter, 28, 29, 30, 31, 32, diese fünf Kapitel, wenn man die mal nochmal durchliest, da sind ganz interessante Beschreibungen drin, dass nämlich der Jesaja warnt und sagt, warum guckt ihr denn immer nach Ägypten? Ihr wollt die Rosse Ägyptens, Sie kennen das Wort. Die Rosse Ägyptens, was waren die Rosse Ägyptens? Das war Kavallerie. Das war also eine moderne, schlagkräftige Waffe. Und Israel hat nie eine gute Kavallerie gehabt. Die haben immer Angst vor dem Wasser gehabt, hat nie eine große Schifffahrt gehabt und Angst vor der Gäule. Und das war's. Und dann sagt Jesaja, wer glaubt, der flieht nicht, bleibt doch. Gott hat hier den Stein gelegt in Jerusalem. Dann vertrau doch Gott. Da steht von Jerusalems Belagerung, die Verblendung des Volkes. Sie glauben's nicht, was Gott ihnen sagt. Kapitel 30 gegen das leichtfertige Vertrauen auf die Hilfe Ägyptens. Durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein. Wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, 30 Vers 15, so würde euch geholfen. Still sein, glauben, vertraut doch. Nein, sprecht ihr, auf Rosse wollen wir dahin fliegen, darum werdet ihr dahin fliegen. Und auf Rennern wollen wir reiten, darum werden euch die Verfolger überrennen.
Ihr wollt politisch die Sache schlagen. Politisch kriegt ihr es nicht hin. Ihr könnt es nur im Glauben wagen. Und nur im Glauben könnt ihr siegen.
Tief eindrücklich nochmal Kapitel 31. Nicht Ägypten, sondern der Herr rettet Jerusalem. Weh denen, die hinabziehen nach Ägypten um Hilfe und sich verlassen auf Rosse und hoffen auf Wagen, weil ihrer viele sind und auf Gespanne, weil sie sehr stark sind. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, wenn das damals sich bezogen hat auf diese politischen Situationen, hat es uns auch noch was zu bedeuten? Ja, weil auch immer wieder so das ist, das Handeln bleibt ja gleich so, wie Gott handelt mit uns. Dann ist das wieder für uns genau übertragbar. Ich kann es nicht in politische Situationen hinein übertragen, aber ich kann es für das Gottesvolk übertragen, dass wir nicht versuchen, mit unseren Tricks Gottesgeschichte zu machen. Vers Kapitel 32, es wird ein König regieren, Gerechtigkeit, und Fürsten werden herrschen, das Recht zu handhaben. Als der Flattich, das war der Karl Eugen, glaube ich, begegnet ist, und hat gesagt, Flattich, was hat er denn heute gepredigt in der Kirche? Der Flattich hat ja immer so eins nochmal draufgegeben, der hat so Schlagfertigkeit gehabt. Dann hat er gesagt, Seine Majestät, Fürsten werden fürstliche Gedanken haben. Wenn die Fürsten wieder fürstliche Gedanken haben, sagt, wir haben leider Fürsten, die keine fürstlichen Gedanken haben, die egoistische, schäbige Versager sind. Das ist die große Ankündigung, die dort in Jesaja 32 kommt. Ich möchte sie jetzt nicht mehr in der Fülle ertränken und erdrücken, sondern sie haben heute Abend wieder eine ganze Fülle gehabt, aber so ist auch ein Stück Bibelunterricht mal, dass man merkt, man hat wieder Zugang zu diesen Stellen und das hängt alles zusammen. Die Verweisstellen haben auch ihr Recht. Dieser Abschnitt, der mit der Zeit Hiskias und dann des Anfangs von Manasse zusammenhängt bei Jesaja, geht bis Kapitel 39. Genau, dann hört es ja auf. Da wird das von Hiskia noch einmal erwähnt. Dann kommt ja bei Jesaja eine ganz neue Darstellung. Da geht es wahrscheinlich aus der babylonischen Gefangenschaft. Aber dieses Kapitel 1 bis 39 gehört genau in diese Zeit. Nun haben wir einen ganz anderen Bezug. Beim Jeremia ist wieder so, der gehört dann in die Zeit der Eroberung Jerusalems. Aber hier Jesaja, das verstehen Sie dann besser und können es auch beim Lesen des Jesaja-Buches besser begreifen.